Liebe Freunde, also wer heute hier bei uns in der Show ist, da muss ich sagen, bin ich fast ein bisschen stolz drauf, dass der heute mit uns spricht oder mit mir, ja. Ist ja ein Zweiergespräch. Smudo ist da von den Fantastischen Vier.
Dafür habe ich mir die Baseballkappe nochmal falsch rum aufgesetzt.
Aber ganz ehrlich, der ist einfach, der hat eine Art von Coolness, das kann man sich nicht kaufen.
Der ist wirklich einfach, ja, ich glaube, naturcool, kann man wirklich so sagen.
Naturcool und trotzdem so nett. Und er hat so einen Kompass. Irgendwie, das ist ja auch ein moralischer Mensch, das ist ein guter Mensch, das ist ein großzügiger Mensch. Und dann haben wir aber so ein Spiel gespielt, wo es ums Reimen ging. Und dann hast du einfach mal gemerkt, dass der kann aus Scheiße Gold machen.
Und ich
daneben, mir ist auf nichts was eingefallen.
Ach komm, es war noch mit Würde, Barbara.
Nur ein einziger Reim ist mir aufgefallen. Ich kann einen kleinen Tipp geben. Trick war die Vorgabe und darauf sollte man reimen. Da dachte ich mir, oh, jetzt fällt mir was ein. Aber dafür ist der gar nicht, weißt du, der denkt viel mehr ums Eck dann. Also toll. Smudo war hier und ich kann euch nur sagen, so wenig wie in dem Gespräch musste ich noch nie arbeiten, in Anführungsstrichen, weil ich glaube, ich habe nur zwei Fragen gestellt und den Rest hat Donald Schmidt einfach selbst bestritten.
Ja, war super. Und das noch ganz kurz, ne? Zum allerersten Mal heute hier, absolute Premiere.
Ja, und das muss man inzwischen suchen, wie weißt du, mit der Lupe suchen, noch deutsche Prominente, die noch nie hier in diesem Gespräch waren. Aber heute passiert's. Smudo bei den Waffeln einer Frau.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Er ist stolzer Schwabe. Und das, obwohl er eigentlich in Offenbach geboren wurde. Mittlerweile lebt er in Hamburg und ist stolzer Besitzer eines Denkzimmers. Seine Leidenschaften liegen irgendwo zwischen Flugzeugloopings, Raumfahrt und Autorennen. Aber eigentlich ist er zusammen mit Fanta 4 einer der Väter des deutschen Hip-Hop. Mit ihm sind wir groß geworden und ihm bleiben wir treu. Unser Gast war schon einmal nackt auf dem Cover eines Frauenmagazins und ist Salzkonnoisseur. Mit ihm verbringen wir gern einen Tag am Meer, denn er ist einfach zu geil für diese Welt. MFG, mit freundlichen Grüßen. Hier ist Smudo von Fanta 4.
Und das stimmt.
Ich bin nicht geil, ich bin zu geil. Zu abgefahren. Geil, ja, schön, das ist ein Titel von uns, zu geil für diese Welt.
Ja, gell? Ja, mit euren Titeln könnte man ein ganzes Leben beschreiben.
Man könnte diesen Raum mit tapezieren, in dem wir uns gegenüber sitzen und fühlt sich ein bisschen an wie auf einem Beichtstuhl. Dann ist hier, also es ist so eine ganz kleine Kabine.
Ja.
Und dann würde ich bei Pfarrer Vogt sitzen, damals in Mastbruch in Ostwestfalen. Ja. Vergib mir, Vater, ich habe gesehen, nicht, ja, was hast du denn gemacht? Ich habe Mama angelogen, ich habe mein Zimmer nicht aufgekommen, ich habe meinen Bruder gehauen. Und dafür gab es 12 Vaterunser.
Und dann hast du das Vaterunser gebetet?
Ja,
hast du dich davor schlechter gefühlt als danach?
Mich hat diese ganze sehr katholische Welt in Ostwestfalen da am Ende dann wirklich zum Austritt bewogen. Ich weiß nicht, ich hatte meinen ersten Ferienjob in Schwaben, in Kornwestheim, glaube ich, und da habe ich dann für Otto, finde ich gut, Direktmarketing an einer Kuvertiermaschine gestanden und am Tag 18.000 Kuverts einkuvertieren lassen.
Und ich gehe davon aus, nicht mit deiner eigenen Spucke.
Nein,
also
nicht mit
eine
Kuvertiermaschine. Nein, aber mit meiner eigenen Kirchensteuer, die ich hätte bezahlen müssen. 7%. Da habe ich halt direkt angestrichen, ich sei nicht in der Kirche. Bin dann zum Amt gegangen, habe gemeint, ich möchte mich gern abmelden und austreten. Das kostet 20 Mark. Dann bin ich zu Mama gegangen, habe gemeint, ich bin ausgetreten. Was hat das gekostet? Ich sag 20 Mark. Das hätte der Eintritt, die Taufe auch gekostet. So, also.
Aber sie haben dir keinen Druck gemacht, oder? Keinen katholischen Druck, dass du... dass du einen Fehler gemacht hast.
Nein, das war ja schon, das ist ja das liberale protestantische Gerlingen, das ist völlig in Ordnung, wenn sie austreten wollen. Herr Schmidt, der wird auch nicht nach Gewissensgründen gefragt.
Ja.
Und ich dachte, 7%, das sehe ich nicht ein.
Na, sei mal froh, dass du an der Kuvertiermaschine ausgestiegen bist, weil da warst du ja sozusagen noch, also das würde jetzt heute richtig zu Buche schlagen. Sind es 7%? Ich bin nicht getauft.
Ich weiß nicht, aber...
Und dazu kann ich nur sagen, das ist natürlich ein Umstand, der mir sehr zu Pass kommt, muss ich sagen, weil keine Entscheidung war jemals erforderlich.
Ja, also ich bin auch froh, dass ich nicht noch mehr beichten muss, weil da würden heute mehr als 12 Vaterunser zusammenkommen.
Da kriegst du deinen Job gar nicht mehr. Nein, auf die Reihe.
Da komm ich nicht mehr raus.
Weißt du was, dass ich es, ich finde es, also ich komme ja aus Bayern und ich finde es immer wieder so schön, wenn man, also ich kann auch gut in dein Idiom sozusagen wechseln und ich finde es arg schön, wenn man, wenn man wieder so in diese Dialektfußstapfen tritt.
Ja, meine, wenn du aus dem Bayerischen kommst oder kommst du mehr aus Westbayern oder bist du mehr
na,
aus...
Na, bist du richtig, Minga.
Na, freilich, war damals, genau.
Kannst du nicht auch Leute orten?
So ein bisschen,
genau, wo die herkommen?
Also ein bisschen, so ein bisschen. Also ich mag Dialekte total und auch wenn man so viel rumgekommen ist, wie du und ich, dann lernt man auch alle möglichen Leute kennen. Mein Fluglehrer zum Beispiel ist aus Sachsen, habe ich so viel herrlichen
Sein
Dialekt.
Fluglehrer ja. zum Beispiel. Warte kurz. Woher kommt unser Fluglehrer nochmal?
Ja, das ist Regensburg, habe die Ehre.
Und ist ein ganz solider Flieger mit dir. Hat er dir was beigebracht bisher?
Ja, hat er. Man hat es beigebracht. Noch viel besser war der aus dem Spreewald. Der war nämlich, der war lange, hat er bei einem Düsenjägerstaffel, MiG-29 oder sowas, hat er in der DDR, war er irgendwie eine Art Vorgesetzter. Und der hatte, die haben so einen speziellen Militärsprech drauf. Michi, ich muss mir wegen der Vereisung nicht so viel Gedanken machen und auch wegen nicht wieder das Ziel. Aber scheiß der Hund ins Feuer. Wenn, so hat er immer geredet, das war sehr lustig.
Sehr
wünscht der Herr noch ein Lüpping zu pflegen oder eine Rolle, hat er gesagt. Nein, Falk, ich will nur nach Hause.
Okay. Hat er dich zu einem soliden Flieger ausgebildet und kannst du alleine fliegen?
Ja, genau. Der Falk ist ein toller Fluglehrer gewesen, ist leider verstorben, aber ein lang und ein echter Kamerad. Ich habe ihm er ist mit mir viel geflogen, vor allem auch im Simulator, als ich die Instrumental Prüfung machen musste,
ja.
Den Instrumentenschein, den Blindflugschein. Das ist eine große Software-Upgrade. Da muss man sehr, sehr viel fliegen. Man muss 30 Stunden fliegen im Simulator oder waren es 20, bevor man dann nochmal 30 Stunden fliegt.
Okay.
Ich glaube, es waren 30 im Simulator und dann nochmal 20 in echt. Das ist wirklich viel, weil im Simulator sitzt du drin und bist direkt im Cockpit, während du beim echten Flugstunde erstmal anmachen musst und den ganzen Kram.
Ja, ja.
Das ist also okay. Sehr, sehr, sehr intensiv. Dann ist irgendwas schwierig, dann wird es gleich direkt nochmal wiederholt. Und da habe ich Falke mal abgeholt, weil er gerade kein Auto hatte. Nicht wie du denkst, sondern halt so, er hat keins kaufen können oder wollen.
Und hast du ihn mit dem Auto abgeholt oder mit dem Flugzeug?
Ich habe ihn mit dem Auto abgeholt,
okay.
Dann sind wir zum Simulator gefahren, nochmal eine halbe Stunde, dann waren wir 2 Stunden im Simulator, dann habe ich wieder nach Hause gefahren und dann bin ich selbst nach Hause gefahren. Und er hat ja rüber gemacht aus der DDR damals, oder beziehungsweise er wollte rüber machen und dann ist die DDR, hat sich das geöffnet und dann gab es natürlich keine Fliegerstaffel mehr und er hat dann sich an die Flugschule Hamburg sozusagen sich angeboten, hat dann seine Stasi-Akte gezogen und rausgefunden, dass seine Frau immer eifersüchtig war auf die Frau gegenüber. Wer ist denn das Liebchen, was immer hinter dir herläuft zur Arbeit. Weiß doch ich, nee. Und dann hat sie...
Die waren Spion! Nicht dein Ernst.
Doch, das ist wenn ich jetzt doch sage.
Die hinter dir herlaufen.
Genau. So, und Falk jedenfalls ist ein echter Kameraden geworden. Wir haben uns ja in einer Woche 20 Stunden lang immer getroffen. Und er hat mir sehr, sehr viel aus der damaligen DDR erzählt. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr lehrreich.
Und wenn du 2 Stunden in einem Flugsimulator sitzt und Instrumentenflug machst, wenn man nicht sehen kann, ist man danach fix und foxy?
Ja, das ist sehr anstrengend, das ist mental anstrengend. Und das muss aber rein in die Wirbelsäule und ins Kleinhirn massiert werden. Weil man nicht beim Blindfliegen ja quasi in die Wolke reinfliegt und weil man dann in der Wolke nicht gucken kann, wo ein anderes Flugzeug ist, in das man dann nicht reinfliegen sollte.
Ich stell's mir plastisch vor.
Und man sich ja auch bewegt vielleicht oder eine Ruderbewegung macht, die man unterbewusst gar nicht merkt und das Flugzeug sich leicht dreht, kriegt man das nicht mit, weil man es nicht richtig sieht. Mhm. Man muss die Instrumente 1A interpretieren können, darf sich auf seine Sensorik vom Gefühl her, wie sich im Cockpit so anfühlt, nicht drauf reinfallen und muss sich an ganz das Reglement halten, weil man natürlich vorher seinen Flug planen muss, entsprechend umsetzen muss, mit der Flugsicherung koordinieren muss, damit die Flugsicherung dich nämlich staffelt von dem anderen Verkehr, der in dieser Wolke stattfindet. Und das ist ein Haufen Holz, deswegen muss man da so viel lernen.
Warst du schon mal in einer Situation, wo du alles anwenden musstest, was du mit Falke gelernt hast?
Hier und da mit Falk, dem Falken.
Oder Falk.
Ja, habe ich tatsächlich schon mal gehabt. Ich erinnere mich, wie ich in Vereisung, Michi, scheiß der Hund ins Feuer, geflogen bin und dabei mein Pitot-Rohr verheißt. Ich weiß, klingt immer so frivol. Mein Pitot-Rohr ist verheißt.
Nein, ja. Gott, ich hätte gewusst, was zu tun ist.
Das willst du nicht.
Ich hätte gewusst, was zu tun ist. Das hätten wir innerhalb weniger Sekunden wieder hingekriegt. Aber wenn so ein Pitot-Rohr erstmal vereist ist, dann
hat man keine Geschwindigkeitsanzeige mehr. Und
oh,
das ist
okay.
Blöd, weil ja, man dann, und normalerweise ist immer eine Heizung am Pitot-Rohr, die ist wohl defekt gewesen. Und dann friert das zu und dann plötzlich geht die Fahrt weg. Dann steht quasi auf dem Tacho null.
Oh Gott.
Und das ist ein schlechtes Gefühl.
Einschätzung?
Ja, und ich bin.
Mit welcher Geschwindigkeit nähere ich mich dem?
Wenn ich jetzt
Flughafen?
Zum Beispiel jetzt sinken möchte, weil ich tiefer sinken möchte, wo dann wieder positive Grade sind in der Wolke, dann habe ich wieder keine Vereisen, dann kann ich wieder sehen. Dann darf ich aber nicht zu schnell werden, weil es gibt auch eine Maximalgeschwindigkeit, die man nicht überschreiten darf. Die Red Line Speed, dann würde man nämlich, dann würde das, könnte das Flugzeug auseinanderbrechen. Möchte man nicht. Zu langsam möchte man aber auch nicht werden, weil dann hat man keinen Auftrieb mehr und dann fliegt man, dann stürzt man ab und dann, vor allem in der Wolke, kann man das nicht recovern.
Und in der Wolke ist es sehr schwer einzuschätzen, fliege ich jetzt, wie schnell fliegt so ein Flugzeug, was du fliegst, 300 km/h oder 400 km/h?
So rund 300 Kilometer pro Stunde hat das drauf gehabt. Und dann dachte ich, Falk, wie Obi-Wan Kenobi ist er mir im Geist erschienen. Michi, wegen der Verheißung würde ich mir nicht ins Hemd machen. Scheiß der Hund ins Feuer. Flieg Pitch and Power. Das ist quasi aus einer Tabelle heraus, die genaue Power setzen, wie viel, 75%, und dann macht man Pitch im Horizont genau geradeaus. Dann guckt man in der Tabelle, da steht drin, was das für eine Speed im Schnitt ist. Mhm. Machst du Pitch and Power und dann machst du Pitch and Power mit 5 Grad sinken und legst auch ab, dann fliegst du mit einer richtigen Geschwindigkeit nach unten in die positiven Grade und dann interpolierst du dann die Speed mit der GPS, Ground Speed, die das GPS nämlich auswirft. Und dann dachte ich, yeah, Falk. So wird's gemacht und dann plötzlich blub, ist es geschmolzen und zack war das Pitot-Rohr wieder frei und dann hieß es Vollgas voraus.
Ah, du bist ja doch ein bisschen Nerd, oder?
Ha, das bin ich auf jeden Flugnerd bin ich auf jeden Fall.
Hast du denn die anderen Jungs dann mal mitgenommen oder wen nimmt man mit? Weil es gibt, man muss sich ja schon darüber im Klaren sein, auf wen könnte man eher verzichten? Auf die Familie oder auf die Band?
Ja, das erinnert mich, dass meine Frau und ich früher vereinbart haben, dass wenn wir gemeinsam, dass wir nicht gemeinsam alleine fliegen. Wenn wir einen Babysitter zum Beispiel haben und wollen irgendwie romantisch irgendwo hinfliegen, das machen wir nicht.
Haltet ihr euch bis heute daran?
Nein. Ah, hinzu kommt, dass meine Frau bedauerlicherweise enge Räume nicht so gerne mag und es für sie die Fliegerei deshalb keine Herzenssache
Option.
Ist. Nein,
es
ist also mein Herrenspaß ist, aber ich fliege total
jetzt
viel.
Jetzt sparst du für eine Yacht. Für eine große Yacht.
Da muss man ganz schön verstricken, weil wenn man richtig gerne in die Wand werfen möchte, muss man wohl ins Bootgeschäft.
Ich weiß noch, das Erste, was mich mein Manager gefragt hat, als ich anfing zu arbeiten, hat er gesagt, planst du dir ein Boot zu kaufen? Und habe ich gesagt, nein.
Dann steige ich nämlich aus.
Mach's nicht. Das ist der Tod eines jeden Geldbeutels sozusagen.
Das ist natürlich schön, wenn dein Manager aufgrund seiner Yachterfahrung womöglich ein bisschen knapp bei Kasse ist, ist natürlich top motiviert. Das ist sehr gut.
Oh Gott, ich will so viel mit dir besprechen. Mach deine Arbeit, wenn du jetzt, ich glaube, ist ja schwer zu beschreiben, wenn man sagt, der Papa arbeitet. Ja, also entweder steht er auf der Bühne oder irgendwie, oder er ist eben zu Hause in seinem Denkzimmer, was du ja hast. Macht deine Arbeit
Atelier.
Schmutz? Also, oder ist es so, dass die Kinder das auch richtig mitkriegen oder dass die Außenwelt, sagen wir mal, mitkriegen würde, dass du wirklich arbeitest? Woran würde man das merken?
Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich ich baue ja keinen Tisch oder so, bin kein Handwerker oder ich fahre nicht jeden Tag zu einer Firma hin, wo ich dann zurückkomme wieder und man sagt, Papa kommt gleich wieder, sondern ich bin als Kreativer, habe ich natürlich im Kern nichts zu tun.
So.
Also ich mache mir Gedanken oder schreibe die mal auf. Für Außenstehende sieht es immer aus wie nichts tun.
Ja.
Ich glaube auch, dass das, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Radioreise bin, ne, ich treffe dich heute, ich war heute Morgen schon bei jemandem und dann geht's morgen weiter. Ich bin die ganze Woche unterwegs in ganz Deutschland und jeden und überall laber. Und für meine Familie fühlt sich das so an, als wäre ich im Urlaub.
Ja,
weil ich bin weg, ich fahre mit der Bahn.
Ja,
wenn ich gerade nichts zu tun habe, dann schicke ich ein Foto, guck mal hier, ich beim Kaffee trinken, guck mal, ich gucke hier bei der Bahn aus dem Fenster raus. Und wenn ich nach Hause komme, sage ich, bin total platt. Ja, von was denn? Von was denn? Du mal Musik machen und ein bisschen Sport auf der Bühne, kann ja jeder. Mhm. Ganz so ist es nicht, aber ich habe gedacht, wenn Kinder ins Haus kommen, als die Kinder geboren wurde. Dachte ich, hatte ich so eine romantische Vorstellung von, wie es ist. Ich habe da mein Arbeitszimmer und ich bin in zu Hause, nicht wie andere Väter auf Montage. Ich bin daheim, ich arbeite, meine Frau und die Kinder, ach wie schön, klappt überhaupt gar nicht. Weil die natürlich Papa immer ins Büro wollen und was machen und mit einem spielen, weil man
und
gar nicht einklagen.
Ist auch doof, gell?
Und Ideen finden sich ja zuweilen eben tatsächlich beim blöd an die Wand gucken. Und deswegen ist das, dann kam es
gar nicht so einfach. Es ist ein Wunder, dass das 11. Album jetzt schon erschienen ist, unter den Bedingungen, sozusagen schilderst, ja?
Ja, da ist dann der Moment, wo ich ein Büro habe oder Herrenzimmer oder Männerhöhle oder Atelier oder wie immer man es nennen mag. Das ist dann quasi ein Büro. Das ist am Kiez. Verstehst, was ich in der Büro verstehe. Ein richtig echtes Büro. Aber nachdem ich ja zu Hause 3 Töchter habe und meine Ehefrau, da ist natürlich, da ist alles schön. Deswegen habe ich natürlich.
Passt du mit deinen schmutzigen Gedanken gar nicht.
Meine Kiste Unterberg habe ich natürlich in meinem Büro stehen. Gleich den Rennsimulator.
Durftest du innerhalb der Familie auch mal so Popstar spielen? Weil ich kenne es ja, ich kenne von Männern, die kein Popstar sind, dass die aber auch so Sachen machen wie, oh, ich muss gleich telefonieren, dazu muss ich mich länger zurückziehen. Oder gestern saß ich noch sehr, sehr lange am Schreibtisch, deswegen schlafe ich heute etwas länger. kennst du das von dir auch? Weil ich meine, als Popstar hat man ja alle Freiheiten. Letztens habe ich mich mit jemandem unterhalten, der ist auch Popstar. Keine Ahnung, wer es war. Und der hat dann zu mir gesagt, naja, weißt du, ich stehe ja immer abends auf der Bühne, deswegen kann ich immer ein bisschen länger schlafen. Und dann habe ich mir so überlegt, ich stehe eigentlich auch immer abends auf der Bühne. Ich habe noch nie morgens länger geschlafen. Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Ja, das ist, huch, lecker Zitronenlimo und hier sind so Pfannen, so Waffeln, ja, aber ich habe mal auf, ich habe ja gar keinen Hunger, aber es ist so, das hat mir es wirklich so,
wenn man es dir hinstellt,
so schön gemacht, ja, dann kann ich nicht nein sagen.
Nee, ich kann auch nicht sagen, ja,
das
okay.
Es ist so nett, ja, also das ist ein, es ist ein längerer Weg, diese Freizeit, Kreativität, Arbeit, Popstar, Gegenwart, wenn die Familie in, als die Familie in mein Leben einzog, dass sich das so ein bisschen synchronisiert, und ich habe dann auch immer versucht, immer sehr viel für die Familie da zu sein. Und dann war es aber auch so, dass ich dann sagte, ich bin auf dem Konzert gestern und am nächsten Morgen muss ich aber ganz früh die erste Bahn nehmen, damit ich dann rechtzeitig mir helfen kann, die Kinder irgendwie für die Schule klar zu machen. Und dann hat meine Frau auch immer gesagt, du musst nicht immer die Kinder sozusagen vorschieben, um dann einen auf ich kümmere mich so sehr um die Kinder, ich kann aber nicht so gut arbeiten, weil ich muss ja zu Hause so viel Familie machen und so. Wenn ich aber dann damit anfange zu sagen, oh, ich komme morgen irgendwie Mittag oder am Nachmittag, warum? Ja, ich will erstmal ausschlafen im Hotel. Sag ich, nee, du kommst bitte früher hierher. Das inzwischen diesen beiden Varianten mal ändert ja, dann sozusagen meine Gegenwart. Aber es ist auch schon ein Stück her, die Kinder sind groß, 17, 15 und 7. Und jetzt haben wir es schon ein bisschen alles einstudiert. Und ja, und ich versuche mir tatsächlich bei der Arbeit ein bisschen mehr Raum zu machen, um dann den Urlaub in Salamitaktik hier und da ein bisschen zu haben. Also
ich weiß, und letztendlich ist es ja, glaube ich, auch der Anspruch wirklich heute, und das hat sich ja echt geändert. Ich meine, unsere Väter waren Väter, die haben einfach auch ja der Mutter vieles überlassen und mein Vater ist nicht morgens aufgestanden mit mir. Und ich glaube, dass sich jetzt in unserer Generation schon alles irgendwie ein bisschen verändert hat. Und dann will man ja auch ganz anders teilnehmen, oder?
Es ist auf jeden Fall ein Stück mehr, als es damals war. Ich erinnere mich aber auch an meinen Vater, der sich auch als liberaler und emanzipierter Mann gefühlt hatte. Der hat mir stolz erzählt, er war der Erste, der in Waldacker bei Offenbach mit mir im Kinderwagen den Kinderwagen geschoben hat und sich den Spott der anderen Herren zugezogen hat.
Das musst du dir mal vorstellen.
Und das ist zum Beispiel, ja, wenn du heute, damals war es gesetzlich verboten, bei der Geburt beizuwohnen. Heute kriegst du links und rechts eine, wenn du nicht dabei bist.
Wie, du warst nicht dabei.
Ja, genau. Versuchen war ich ein.
Nee, als Mann, jetzt mal ganz ehrlich, also wir müssen jetzt alle mehr als früher. Also die Männer müssen mehr als früher und die Frauen müssen ja auch mehr als früher. Und deswegen ist es natürlich tausendmal komplizierter und anstrengender geworden.
Ich neige zum Optimismus, auch wenn es oftmals Tage gibt, wo die am Stück nicht schön sind und mich dann dem Pessimismus heimsucht. Aber eigentlich glaube ich schon daran, dass der Mensch immer besser wird und sich immer mehr verbessert. Ich denke schon, und an dieser Sache finde ich, sehe ich es. Ich habe ja 3 Töchter. Ich sehe ja, wie die umgehen damit. Wie die zum Beispiel Konflikte mit Jungs haben in der Klasse. Das wird anders gelöst. Auch wie die miteinander reden. Wie ich sehe, wie die miteinander sich unterhalten übereinander reden, wie die Jungs über die Mädchen reden und die Mädchen über die Jungs reden. Ich habe das Gefühl, die sind mehr auf Augenhöhe, als wir es damals waren.
Ja, ja.
Und das sehe ich, oder auch wie zum Beispiel Probleme gelöst werden. Es gab irgendeine so eine Mobbing-Geschichte mal in der Grundschule. Da ist ein Teil der Klasse, hat sich wie so eine Gang gebildet und haben die anderen irgendwie zu Sachen gezwungen. Hier mal, keine Ahnung, einen Müsli-Riegel abgeben oder sowas oder eine Jacke gezogen. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis es überhaupt klar wurde in der Klasse, bis die Lehrer geschnallt haben und die Eltern geschnallt haben, dass es da zu einer Verwerfung gekommen ist im Team. Und dann kamen die sofort an und hatten so ein Programm, so ein Sozialprogramm. Es hat sogar einen Namen gehabt. Das heißt, es war festgelegt, wie so eine Unterrichtseinheit. Da machen die soziale Spielchen, dann werden mit denjenigen, die quasi die anderen sind, damit sie wieder eine Klassengemeinschaft sind, damit die sich formt und am Ende reden die darüber ganz normal.
Ja.
Und das dachte ich, das hat sich echt viel geändert.
Jetzt gehst du mal zurück in unsere...
Ich muss noch in die Ecke stehen. Michael, in die Ecke.
Ja.
Da stehst du in der Ecke doof rum. Und bei der Beichte, wenn wir vom Beichtstuhl gesprochen hat, meine erste Beichte, war ich in einer so langen Schlange, war so ein Kommunionsunterricht und die ganzen Kommunionsklassen, alle mussten an einem Tag zur Beichte. Und ich musste so dringend auf Toilette. Oh Gott, verdammte Axt. Und ich war aber in diesem, mit der Kerze und mit dem Kommunionsanzug. Und ich dachte, wenn ich jetzt aufstehe und gehe aufs Klo, trifft mich der Blitz vom Herrn direkt da nieder. Also habe ich mir so ein bisschen was eingenässt.
Ja, aber nur einen kleinen Tropfen. Und dass du das damals noch unter Kontrolle hattest, das ging heute nicht mehr.
Und dann kriege ich 12 Vaterunser auch noch oben drauf. Das war der beschissenste Tag meines Lebens. Klar trete ich aus. Ja, es ist heute ganz anders. Ganz, ganz anders.
Also, als du beschlossen hattest, auszutreten aus der Gemeinde, austreten. Ja, da warst du ja sozusagen schon auf, da warst du ja schon leicht auf der schiefen Bahn. Hast du innerhalb deines Popstar-Lebens, und du hättest ja allen Grund dazu gehabt und hast ihn noch immer, dazu geneigt, bestimmten Dingen anheimzufallen, wie zum Beispiel Verprassen, Versaufen, Drogen, Frauen? Gab es eine, und wenn ja, für welche hättest du dich entschieden oder würdest du dich heute entscheiden?
Also ja, es gibt natürlich eine romantische Vorstellung davon, wenn ich erstmal Popstar bin, dann war, manche Sachen kommen von ganz alleine. Also zum Beispiel Drogen. Natürlich sind wir als Hip-Hopper, ähnlich wie der Rocker am Pilz gebaut ist, also am Bier,
ja,
ist natürlich die Allerweltsdroge, ist natürlich Hasch bei den Hip-Hoppern. Und das ist aber auch so normal. Ein Zitronenlimo ist es heute. So, ist es natürlich auch Hasch. Das Haschisch, Haschgift. Aber natürlich gehört da auch noch so ein bisschen so eine subversive Haltung dazu. Ja, das ist ja friedlich und so, aber hey, die da oben können mich mal. Und das war zum Beispiel etwas, was wir als Fantas, und das kann man in den Texten ja auch hören, auch wirklich immer ganz gerne und weiblich gemacht haben. Und ich finde Drogen auch eine gute Sache. Man muss es aber kontrolliert machen und mit Freunden am besten und auch nicht Dosch drehen, wie mit allem. Waren wir jetzt aber auch nicht so richtig wild. Das passierte so ein bisschen von alleine, bringt so ein bisschen den Beruf auch mit sich. Ja, und dann verprassen auch.
Verprassen auch, gell? Das ist mal so, dass das... Ja, weißt du noch, was du von deinem ersten Geld gekauft hast?
Was waren das? Ich glaube, ich habe mir... Ich weiß es gar nicht mehr. Es war jetzt nicht so, das kaufe ich mir jetzt, aber es gab so ein paar Sachen. Mal überlegen. Ich habe mal in einem Interview, und das wurde ja auch gerade im Intro zitiert, ne, ein sehr teures Salz gekauft oder so. Aber ja, aber was war denn das? Ja, das ist alles so ein bisschen, das ist gar nicht so lange her. Aber mit dem ersten größeren Geld, ich weiß nicht, wie wir den Koffer bekommen haben, unser Manager Bär hat uns einen Koffer mit 50.000 Mark gegeben.
Ein Koffer, davon träume ich bis heute.
Das war das so ein schönes Bild.
Ich liebe Scheine, ich liebe Bargeld und ich möchte dann so schnell zählen können.
Ja. Unsere Manager wollte uns zeigen, weil wir immer sagten, hey, kann ich mir das leisten? Ich wollte jetzt hier, kann ich in eine Wohnung ziehen? 1500 Mark im Monat, 75 Quadratmeter, kann ich mir das leisten? Und er nur, na klar kannst du dir das leisten. Aber ich wusste es noch nicht, weil bis das ganze Geld eingesammelt ist von der ersten Platte, da war der Hit schon unterwegs, da war schon der Hit, weiß ich gar nicht mehr. Ja, die da waren Hit geworden. Das heißt, das wird gesendet und bis dann die Gelder eingesammelt werden von den ganzen Radiosendungen und den verkauften Platten, bis das abgerechnet wird, bis es am Ende auf meinem Konto landet, dauert es über ein Jahr. Und dann habe ich noch gar nicht gewusst, wie viel Geld ich habe. Nee. Und unser Manager Bär hat dann gesagt, weil wir immer zugejammert haben, wenn wir irgendwie auf Tour waren und waren gemeinsam in einer Raststätte und dann kauft einer eine Cola und der andere vier Croissants und sagt der eine zum anderen, ich krieg's noch eine Mark 50 von mir. Wir haben so rumgescharrt wie so Lausbuben, wie so Penäler. Und Bär hat sich immer geärgert, dass wir eigentlich mal schnallen müssen, dass wir Popstars sind. Und deswegen hat er uns jedem von uns einen Koffer mit 50.000 Mark geschenkt. Wir waren beim Andi im Jugendzimmer und haben Songs produziert. Und er kommt rein, hier ist für euch. Wie viel ist da drin? 50.000 Mark. Damit ihr mal wisst, cool, wie sich das anfühlt. Ich nehme den Koffer mit, schmeiß ihn hinten in meinen Baujahr 77 Scirocco in den Kombi rein. Das ist auch ein Gebrauchtfahrzeug. Und fahre damit so rum und denke, wenn jetzt irgendeiner wüsste an der Kreuzung, der zum Beispiel gegenüber, dass ich hier 50 Riesen drin habe, da könnte aufstehen, fährt mir hinterher und dann, bis ich am dunklen Wald vorbeifahre, rammt mein Auto und weg ist der Kopf und das Geld. Ich fahre kurz nach Hause, treffe meine Freundin in der 1500 Mark Bude, von der ich gerade erzählt hatte. Und ich zeige, guck mal, ich möchte was zeigen, aber Vorsicht, mich hat das ein bisschen deprimiert, aus irgendeinem Grund, so nachdenklich gemacht. Ich mache den Koffer auf und sehe, juhu, das erste, was sie sagt, ist, juhu, nimmt die ganzen Flocken, das ganze Geld in beide Hände und schmeißt es so tanzend durchs Zimmer.
Ja, von Frauen.
Nein! Ja. Und ich renne hinterher und auf den Boden und renne hinter
der... Du hast es gern ordentlich.
Hinter der Perle, ja, eigentlich nicht, aber irgendwie ist das... Ich dachte, das kannst du Geld hier gar nicht rumschmeißen. Und nimm das ganze Geld, tust den Koffer pom pom zu und fahr zu Mama. Und dann sitze ich bei Mama in der Bude und sag, Mama, guck mal hier, das ist ein Stepper gerade mitgebracht. Habe ich verdient. Klack, klack, Koffer auf. Das Erste, was sie sagt, wie viel? 50.000. Das ist ungefähr noch die Hypothek, die wir auf diesem Haus hier haben. Und dann bin ich im Koffer zugemacht und wusste, was ich mache. Fahre ich zur Bank. Fahre zur Gallinger Bank, wo ich immer noch bin. Volksbank Strohgäu, heißt jetzt vor Volksbank Strohgäu Korntal, wo ich mein Spartag halt Kind halt Konto gemacht.
Mein Knackskonto gemacht.
So, geht auch rein. Herr Schmidt, wir machen aber gleich zu. Also, ich habe mich nicht mit Vornamen genannt. Wir machen gleich zu. War so 3 Minuten vor halb. Ich sage, ich habe hier einen Koffer mit 50.000 Mark. Komm mal zu doch, nein, wolltest du Kaffee haben? Und habe ich dann Festgeld angelegt, habe mir erklären lassen, was es ist. 7,5%, das kann man sich auch nicht vorstellen.
Aber sagt man nicht, wenn man damals 50.000 Mark angelegt hat, dann ist man heute und dann hat man, also, das hast du richtig gut gemacht.
Ja, tatsächlich war die 50.000 Mark gut angelegt. Ich dachte, du würdest sagen, früher hat man gesagt, wenn man 1 Million hat, dann muss man nicht mehr arbeiten.
Ja, stimmt.
Das stimmt natürlich
das
nicht.
Das stimmt inzwischen Flugzeuge leider nicht hat mehr und, so.
Und Töchter.
Wart ihr euch als Band immer einig, dass man das Geld aufs Konto macht und dass man irgendwie die Füße stillhält und dass man erst ausflippt, wenn man irgendwie vielleicht zu viert in der Garderobe ist?
Also wie gerade geschildert war, gehört mir zu der Sorte Jungs, die dann gegenseitig, wenn sie sich eine Kohle aus der Tanke geholt haben, ihr Geld gleich wieder ausgleichen. Und so sind wir auch bis heute. Aber natürlich sind wir ein bisschen spendabler und lockerer drauf und wir wissen, was wir machen. Aber wir sind in der Tat konservativ. Immer.
Wer ist der Sparsamste von euch?
Das ist schwierig zu sagen, weil der Michi ist schon der, wo wir sagen, der hat einen Igel in der Tasche. Der regt sich dann manchmal auf über, keine Ahnung, mich mach oft die Verhandlung mit den Musikern, mit denen wir arbeiten. Und ich sage immer so, wichtig ist, dass die Menschen glücklich sind und dass sie das Gefühl haben, dass sie das, was sie wollen, auch bekommen haben. Das ist wichtiger. Ich finde dann ein paar Mark 50 hin und her ist relativ egal, weil du, was man nämlich eben nicht erfassen kann in der Excel-Tabelle und den ganzen Kram, ist die Motivation und das Danke, was die Leute, was sie mitnimmt fürs nächste Mal. Und das finde ich wichtiger als alles andere. Und er gedacht, ja, kann man so machen, bis ich mir mal vorgerechnet habe. Wenn wir hier jetzt 1.000 Euro mehr machen und am Ende, also wir machen eine Show mehr, aufgrund, weil alle so toll gelaunt sind und uns vielleicht mitgeholfen haben, den nächsten Hit zu machen,
ja,
ist das doch völlig in Ordnung. Das ist doch völlig in Ordnung. Ich krieg so viel mehr und das kann man eben nicht erfassen mit einer Zahl.
Und übrigens finde ich auch, wirklich, weil wir immer darüber reden, ja, ein guter Mensch sein und so, und wann ist man denn schon mal in der Situation, wo man wirklich beweisen kann, dass man ein guter Mensch ist? Wenn man Vermieter ist, wenn man Arbeitgeber ist und so, weißt du, und da entscheidet sich's dann immer. Zieh ich jetzt alle voll über den Tisch und sag irgendwie, geil, jetzt habe ich da nochmal was rausgepresst, oder zeige ich dann an der Stelle und sagst so, nee, komm, Hauptsache alle sind glücklich irgendwie.
Das ist ja interessant. Ja, jetzt, wo du das erzählst, denke ich auch darüber nach. Ich glaube, der Instinkt dahinter ist eben auch, dass man, wie wir es auch als Musiker und als Unterhaltungskünstler sehen, allen anderen zu zeigen, dass es nicht so ist, wie ihr denkt. So, wir sind auch ganz normale Menschen. Ja. Wir machen Musik über ganz normale Sachen, da drehen wir ganz normale Themen. Aber ich muss meine Kinder auch zur Schule bringen und so weiter und so weiter. Und ja, ich bin auch, ein Vermieter ist auch nur ein Mensch. Ja, ein Arbeitgeber ist auch nur ein Mensch. Ja, das stimmt. Ich finde es tatsächlich eine wichtige Botschaft. Ich mag das nicht mit den Klischees. Wir haben auch immer ich fand es auch immer blöd, wenn wir auf Fernsehsendungen eingeladen worden sind. Und das hieß mir, ja, komm bitte 4 Stunden vorher. Und ich sag, warum? Weil irgendwie, keine Ahnung, Noam Gallagher von Oasis, stockbesoffen, hier 3 Stunden zu spät ankam. Jetzt denkt ihr alle, ihr müsst den Rap-Künstlern, bevor die aus ihren bekifften Höhlen kommen,
ja,
4 Stunden vorher hängen. Und dann hängen wir alle hier rum, kommen pünktlich an und sitzen dann 3 Stunden rum, bis
und
ihr erst
von, drauf.
Und, ja, und von der Maske, wo ist denn die Maske? Die sind noch nicht da.
Ja.
Die sind noch nicht da. Was? Die sind noch nicht da.
Und wenn du reinkommst, dann immer, kommt erst mal in Ruhe an. Nee, ich bin schon da, ich würde jetzt gern anfangen.
Genau, ich habe erst 3 Stunden in der Bahn gesessen, ich bin ganz ruhig. Mhm. So solche Sachen zum Beispiel, das war auch immer. Wir haben als Scherz immer das nachgemacht, was ich schon bei Plattenbossen gesehen habe, die, wenn dann darüber gesprochen wird, wie man mit den Künstlern umgeht, dann immer die Augen hochgenommen haben, die gerollt, oh, Künstler.
Ja.
Die über den ganzen Tag nur sitzen da nur rum und lassen nichts einfallen.
Nee, aber das finde ich ist zum Beispiel auch ein Klischee, was man, also dem wieder spreche ich auch gerne. Also ich meine, ich gelte ja jetzt nicht als Künstler, aber ich finde es wahnsinnig toll, wenn man so eine Arbeitsmoral hat. Wirklich. Also das ist zum Beispiel was mich komplett aufrecht hält, dass ich einfach wirklich über mich zu jedem Zeitpunkt meines Lebens sagen kann, ich bin sehr fleißig. Und dann, finde ich, kann man auch immer ein paar Sachen so machen, weißt du, wo man so das leiste ich mir jetzt, was mache ich jetzt? Weil ich weiß einfach, ich bin sehr fleißig. Also im Sinne von, dass ich einfach wirklich weiterarbeite und das noch und das noch und das noch und eigentlich auch nie die Lust und die gute Stimmung so verliere.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also fleißig klingt gut. Ich bin eigentlich stockenfaul. Ich habe immer versucht, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu erreichen. Das war immer schon so, auch in der Schule. Und das läuft ja offensichtlich auch ganz gut. Aber am Ende ist es eine andere Art Fleiß, die ich an den Tag lege. Ich bin jetzt nicht der fleißige Zuhause-Arbeiter oder so. Aber irgendwie, was ich jetzt zum Beispiel mache, hier sitzen und labern, das mache ich
fleißig.
Total gerne. Und ich mache die auf die Radtour, die mache ich die ganze Woche, weil die anderen hier und da mal zu Gast sind, weil mir das Spaß macht.
Mhm.
Und diese ganzen Jobs, und wenn man dann da ist, das auch wirklich voll durchziehen. Wer war denn das? Wer waren das? Ich war hier, Wolle Völz. die Synchronstimme, Wolfgang
Völz. Ja, der war der hier der Captain Iglo, nicht Captain Iglo, der Blau, Captain Blaubeer.
Captain Blaubeer, ja. Und Walter Matthau und ja, was weiß ich, wen er alles gesprochen hat, Mel Brooks. Und von ihm habe ich mal in einem Interview gelesen, dass er auf die Frage, warum er so viel, warum er immer so viel Arbeit gefunden hatte, weil es war aber nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so ganz einfach. Und er hat gesagt, er hat immer alles gedreht, immer, egal was es war. Und er war immer da am Set, wenn er zu einem Dreh kam, hat er sich hingesetzt und hat dann keine seine Rolle gespielt, aber ist die ganze Zeit da geblieben. Wenn es dann am Nachmittag hieß, oh, wir brauchen hier noch kurz einen Türsteher oder sowas,
dann
ich setze mich rein und immer seine Rechnung geschrieben, immer sein Ding gemacht und so war der immer am Arbeiten. Und ich finde, so ist so ein Ding, wenn wir alle vier, wenn wir was machen, dann ziehen wir das voll durch von A bis Z und machen das alle miteinander und hauen rein. Aber sonst sind wir eher, vielleicht Künstler automatisch, eher so ein bisschen unorganisierter Typ.
Ja, aber da gibt's doch immer einen, der irgendwie, ich meine, es ist ja schon, ihr müsst euch ja immer wieder neu erfinden, was ich mir schwer vorstelle, wenn man immer authentisch bleiben will, weil man muss ja 1000 Facetten an sich selber erkennen oder Styles oder wie auch immer, von denen man selber gar nicht wusste, dass man sie hat. Wer hilft euch dabei?
Na, die Selbstbeobachtung, also wir sind ja zu viert, wir kennen uns also alle ganz gut und ich kann die anderen drei beobachten und dazu muss ich sie noch nicht mal befragen, wie sie sich fühlen, sondern wir machen ja so viele Sachen zusammen und wir haben viele Sachen ganz eng eben auch miteinander erlebt. Also angefangen von dem Moment, wo wir in Michis Jugendzimmer stehen, unsere Band gerade gründen und davon träumen, wie das mal werden wird und wir dann gegenseitig uns überlegen, also haben uns unterhalten, was möchtest denn du haben? Oh, ich würde gerne Geld verdienen. Und der Nächste sagt, ich möchte gerne, dass die uns alle geil finden. Und der Nächste sagt, ich möchte gerne mit der und der und der und der und der knutschen. Hat jeder von uns so verschiedene romantische Varianten davon, wie sich Erfolg ausdrücken könnte. Aber alle hatten das gleiche Gefühl, nämlich ich möchte mit dem, was ich mache, Spaß haben und erfolgreich sein.
Ja.
Und nicht das machen, ich möchte nicht das, was Schule und den ganzen Kram, ich möchte gerne was ganz Eigenes machen. Hatte jeder von uns zwar einer eigenen Welt, aus der entsprang, um diesen Wunschweg einzuschlagen. Und das war unsere gemeinsame Motivation. Und die hat ja funktioniert. Und das teilen wir gemeinsam. Also, und jeder hat eben dann auch eben weil du auch vorhin sprachst, wo habt ihr schon rumgeaßt und sowas. Und dann, ja, es wurden Mädchen geküsst, ja, es wurden Drogen genommen, ja, es wurde Geld ausgegeben. Und wir haben immer weitergemacht. Und dann kamen wir aber noch an viel, viel mehr Punkte, die wir vorher gar nicht wussten. Wie ist denn das plötzlich aus der Stadt, aus der wir kommen, wegzuziehen, alle miteinander? Wie kommen wir eigentlich miteinander klar, wenn du in der Eifel, du in Köln und du in Berlin und du in Hamburg bist? Wie fühlt denn sich das an? Und jeder erlebt dann was Eigenes. Oder dann heiraten, Kinder bekommen, runde Geburtstage, 40 werden, 50 werden, Kinder werden groß, kommen aus dem Haus, Ehe kriseln und so weiter, alles mögliche. Und das erlebe ich mit denen. Die anderen wissen, wie es ist, einen Flugschein zu machen. So. Und ich weiß, wie es ist, in der Eifel zu leben, mal als Beispiel. Obwohl ich es selber nicht mache. Wir haben also zu viert erleben wir das alles gemeinsam.
Ihr habt ein wahnsinniges Spektrum dadurch. Deckt ihr ja unglaublich viel ab.
Und das ist etwas, wo wir viel Inspiration rausziehen können. Eben indem wir über diese, weil wir uns eben so gut kennen. Meine eigene Familie, die mir natürlich auch sehr, sehr nahe stehen. Mir das Nächste sind. Trotzdem kann ich denen nicht erzählen, wie es sich anfühlt, auf der Bühne wahlweise mit Blumen oder mit Tomaten beworfen zu werden. Das teile ich mit den anderen. Mhm. Und oder wir unterhalten uns eben auch untereinander, wie es ist, wie die Kinder sich in diesem Klima, wie die damit klarkommen. Und kann ich auch mit niemand anders besprechen. Das ist alles sehr, sehr abgefahren und eint uns. Selbst wenn wir uns streiten, wir vier, eint uns das. Da können wir machen, was wir wollen. Es ist ein bisschen wie eine Familie. Es ist eine Familie.
Ja.
Und
darum beneidet euch ja jeder. Weißt du, was ich so toll finde? Dass man nie allein auf der Bühne steht. Also ich bin zum Beispiel...
Ich kann auch kein Solokünstler sein, so wahnsinnig.
Ich bin ja immer allein, ja. Und ich denke mir manchmal, wie schön das wäre, drei Kollegen zu haben oder zwei oder eine, keine Ahnung, mit denen man dann irgendwie einfach alles gemeinsam macht. Man muss ja auch nie Angst haben. Du musst dann nie Angst haben. Wenn du auf die Bühne gehst, du bist ja immer, du kannst einfach nach rechts, nach links gucken und da ist jemand und der lacht dich an.
Was das ist in der Tat toll und sehr viel wert, weil wir uns da nämlich mit dadurch auch tragen. Also wenn der Abend kacke ist, dann gucke ich die Fresse von dem einen und dann, okay, alles in Ordnung. Sehe ich auch so. Wie ist das denn, wenn man das dann alleine macht? Du hast ein Engagement, stehst da und dann, oh, das wird ein harter Abend, jetzt muss ich aber noch 90 Minuten.
Das habe ich ehrlich gesagt selten. Wirklich. Und ich, weißt du, was ich glaube, ich bin auch hart im Nehmen, wirklich. Ich bin wirklich hart im Nehmen. Also ich glaube, ich empfinde einen Abend noch als gut, wo viele andere schon sagen würden, oh Gott, oh mein Gott.
Das wird der Motivator sein, dass du das so machen kannst.
Ja, also ich denke mir dann auch immer, meine Mutter sagt immer, den Blick fest auf die Gage richten und dann schnell durchziehen und so. Und das habe ich natürlich auch mein Leben lang gemacht. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt eigentlich nicht mehr so. Also ich habe nicht, und ihr doch auch nicht, komm, du kommst doch nirgendwo hin und Nein. Da flippen die Leute nicht aus.
Nee, doch, also naja, es gibt Abende, das muss nicht auch, das macht einen nicht unbedingt, das muss einen nicht traurig machen. Nee, anders gesagt, es kann auch sein, dass einem etwas traurig macht, einfach so. Und wohl der Abend in Ordnung ist oder so, aber irgendwas, also um den Fokus zu haben. Und statt auszustrahlen, oh Gott, ich möchte, dass es hier gleich vorbei ist. Im Prinzip ist das, na, es gibt schon, ich sag mal, wir haben schon manchmal, wir haben schon manchmal so, keine Ahnung, so Business-Shows, wo man dann für 3000 Auto-Einzel-Kleinteile Vertriebler.
Das sind meistens die Shows, die ich moderiert habe. Und wenn ich mit denen durch bin, dann kommt ihr.
Genau sowas. Und von solchen Vertrieblern wie die außer Dieter und sowas nicht viel kennen. Das sind auch liebe Leute und die haben auch Spaß. Aber das ist jetzt nicht, spürt man jetzt nicht wirklich.
Sind keine Fans. Und sie das kommen dann, trotz euch und nicht wegen euch.
Und dann machen wir aber auch oft, okay Leute, das ist das, was wir früher mal Promoshow genannt haben. Das muss ja, die müssen hinterher rausgehen mit dem Gefühl, das sind aber geile Typen. Ich glaube, ich gehe tatsächlich mal auf eine Show
von denen. Die google ich jetzt mal.
Ja, aber das sind dann manchmal so Sachen, wo, okay, alles klar, jetzt müssen wir durch. Aber worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich glaube aber, das ist das, was wir in unseren gegenseitigen Erscheinungen haben, dass ich die anderen angucken kann und dann sind wir quasi, wir sind jetzt hier zusammen drin und wir ziehen das zusammen durch, hast du in dir drin. Also es ist, du hast offensichtlich die Freude oder die Möglichkeit, was ein guter Schauspieler auch kann, der nicht eben freundlich spielt oder traurig spielt, sondern in der Lage ist, sich in diese Emotion zu versetzen.
Ja.
Und das ist das, je länger man das macht, desto professioneller ist man nämlich auch da drin. Manchmal kommen dann so, manche Leute kriegen dann auch sowas Zirkuspferdiges, wenn sie dann so 60 oder 70 werden und sowas und sich dann wieder in ihre Emotionen reinschaufen, reinarbeiten können. Da bewundere ich ja zum Beispiel viele dieser 70er Jahre, 80er Jahre US-Künstler, die ganz klar aus einem Club-Background kommen und immer überall spielen, die jetzt noch unterwegs sind. Ich habe die Sister Sledge mal gesehen. Mhm. Das sind, glaube ich, drei Schwestern, da gibt es aber auch in drei Ausführungen, weil die alle verstritten sind.
Ich wollte gerade
so
sagen, die treten gar nicht mehr als, da ist da noch eine Mutter von einer und die anderen sind neu dazugekommen.
Genau,
oder
und
so.
Die eine ist die Cousine dritten Grades,
so,
aber sie machen
Sisters. Das ist auch bei den Pointer Sisters und bei den Supremes übrigens.
Aber die spielen. Ja. Die spielen, die gehen in einen, die spielen irgendwo auf einem Oldie Disco Weekender, irgendwie in Birmingham Süd und dann sitzen sie im Flugzeug und sagen, einer, hey, ich bin so ein DJ hier und so, ich habe hier fünf Riesen, wollen die bei mir heute Abend spielen? Ja, ist klar. Und die spielen so auf der ganzen Welt. Curtis Blow zum Beispiel. Curtis Blow, einer der ersten erfolgreichen Rapper. Wir haben die Nummern voneinander und dann schreibt er mir manchmal, er ist jetzt ein Klerikaler. Ich glaube, der hat, ich weiß nicht, ob er ihn noch hat, diesen Kirchenpodcast und so. Und der war mit Mitte 50 immer noch im weißen Jogginganzug unterwegs und hat gebreakt und hat immer seinen USB-Stick dabei. Da ist dann die Curtis Blow Hip-Hop-Show drauf. Da kannst du jedem DJ gehen, steck das Ding rein und mach ganz klar 70 Minuten Curtis Blow Hip-Hop-Show. Ein krasses Zirkuspferd, ein super Typ.
Ja, aber manchmal denkt man dann schon, boah, davon habe ich mich ein bisschen entfernt, weil du hast einen USB-Stick nicht umhängen und wenn man euch buchen will, muss man schon sehr früh anfragen. Da reicht es nicht, auf dem Flieger zwischen Köln und Hamburg zu sagen, was machst du denn heute abends, Mudo? Wollt ihr nicht vorbeikommen? Also insofern,
das ist ja das, was
ich denke das aber auch manchmal an mir.
Ich
denke mir das auch manchmal, boah, man ist schon ganz schön so, es ist alles sau etabliert irgendwie geworden und man guckt dann auch schon und man darf nicht anfangen, schräg auf sowas zu gucken, weißt du?
Wir nein, müssen nein, da, ich sag das,
wie
ich
du
sag
sagst,
das
man
mit,
muss, genau wie du sagst, man muss das total bewundern, genau wie du es gerade sagst und sagen, eigentlich cool, so muss man irgendwie im Geiste bleiben und dann bleibt man auch glücklich, ja.
Die sind ja echt richtige, echte Musiker. Wir sind ja Hobbyisten und wenn man so will, also wir spielen jetzt nicht Klavier und sowas, aber die sind dann die Sister Sledge, die Pointer Sisters, die können alle wirklich singen, die spielen es auf dem Klavier, die haben diese Mega-Hits und die sind so alt, man könnte sagen, warum sitzen die nicht zu Hause? Nee, die sind unterwegs, die machen nichts anderes irgendwie, als wäre das immer schon das Leben gewesen. Mhm. Während wir dann sagen, nee, pass auf, ich möchte heute 3 Stunden früher nach Hause.
Ja.
Nee, es ist schon eine
andere. Ich singe manchmal hinten, ich habe ja auch schon Konzerte gemacht, dann singe ich manchmal hinten, denke ich mir, da singe ich dann fast ein bisschen die Strophe, ein bisschen schneller, weißt du, weil ich mir denke, ich will schnell nach Hause.
Am Klavier. Zack, zack.
So, ich spiele mit dir ein Spiel jetzt. Mhm, lieber Smudo, liebe Barbara, wir haben gehört, dass Smudo es immer schwieriger findet, Texte im Alter zu schreiben. Wir würden diesen Prozess gerne unterstützen. Deswegen spielt ihr Rentner Rhymes.
Rentner Rhymes.
Wir haben euch Wörter aus eurer Lebenswelt rausgesucht und auf kleine Zettel geschrieben. Bitte zieht immer beide ein Wort und reimt daraus etwas. Aus unserer Lebenswelt, da ahne ich doch schon, dass wieder eine Gehässigkeit dieser jungen Redaktion da dahinter steckt.
Da sind wir schon zu 80er Jahren. Also Rubik's Cube und sowas und Tedelspiele
genau.
Und so.
Nee, und so Klettverschlussschuhe und sowas, glaube ich. In die Richtung wird's gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das Spiel nicht, aber...
Ich fange einfach mal an.
Ja.
Also hier ist ein Zettel, da steht Hacken Porsche. Geil, Hacken-Porsche.
Was reimt sich
das? Reimt sich auf Hacken-Porsche. Nackenbrosche. Fuck ne Brosche. Schenkst jemandem was zum Geburtstag und es war nicht die Kette. Fuck ne Brosche.
Fuck ne Brosche.
Fuck
sehr ne gut.
Brosche. Kannst
wir sind
du jetzt
immer noch gut
Brosche.
Drauf, sag ich euch. So, pass auf. Apothekenumschau. Apothekenumschau.
Da kommt auch schon mal Theke drin vor. genau. Zum Beispiel
Apothekenumschau, Theken.
So eine olle Thekenjungfrau.
Jungfrau.
Die ja noch nie, die trinkt keinen Alkohol. Eine Thekenjungfrau trinkt keinen Alkohol.
Du bist natürlich völlig dein Geld wert. Ich merke das schon.
Seniorenteller, jetzt gibt's aber gleich links und rechts eine. Was ist eigentlich auf dem Seniorenteller? Ich habe in meinem Altenheim gearbeitet in der Tagespflege.
Ich glaube, Seniorenteller, ist das nicht da, wo man so kleine Abteilchen schon in das Plastik eingedingst hat? Weißt du, dass das Püree nicht zum Gulasch rüberrutscht?
Genau. Wobei, ab einem gewissen Alter kommt wird alles passiert. dann kommt das dann, was kriegt der Azarakian? Der kriegt Passiertes. Das war das immer in der Tagespflege. Seniorenteller, Senior, Legion,
Senioren?
Keller ist natürlich lustig. Teller.
Ja, Sexkeller.
Sex, Senioren. Ohne Keller. Wohnen ohne Keller.
Oberschenkelhalsbruch habe ich. Oberschenkelhalsbruch. Bruch.
Oberschenkel. Oberkellner. Oberschenkelhalsbruch. Das, glaube ich, kann schnell passieren. Das kommt gleich nach dem Patellasehnenriss.
Weißt du, mir sagen sie jetzt schon immer beim Aufstehen, soll ich mich gut festhalten, dass mir nicht schwindelig wird? Weil wenn der Oberschenkelhals bricht, meinen sie, das wäre meistens der Anfang vom Ende.
Ja, das ist, aber man kann, ich will schon darüber sprechen, ich habe auch schon gehört, dass man sich sehr früh aus Carbon einsetzen kann, schon vorbeugend.
Nein!
Und diejenigen, die ich kenne, die sind damit, das war eine sehr gute Entscheidung. Es ist ja nicht
tauschst
so,
dass... Tauschst du schon Sachen aus an deinem Körper?
Noch nicht, nein. Warte mal, was war gerade zum Oberschenkelhalsbruch?
Oberschenkelhalsbruch?
Opas. Henkel. Ey, fällt mir jetzt kein Reim ein, das ist Oberschenkelhalsbruch, ist vor allem... Echt fies.
Das ist richtig fies. Finde ich auch. Komm, wir nehmen Neues.
Ja, okay, was habe ich? Wärmedecke. Klingt zwar einfach, aber Wärme. Ferne. Genau, hier.
Ferne
genau. Ich will in Urlaub in so eine warme, ferne Ecke. Nehmen wir eine ferne Ecke, weil zu Hause läuft es nur mit Wärmedecke.
Du bist super, weißt du das? Weißt du, dass ich bei Hecke schon, ich finde schon nicht den Heckenreim. Enkeltrick.
Was ist denn? Ach so, der Enkeltrick ist, ruf mich an, ich habe ein neues Telefon, ich brauche 5.000 Euro.
Also bei Trick wäre jetzt das erste Mal ein Reim, der mir einfällt.
Ja, das fällt mir auf Trick natürlich Fick ein.
Ja, wollte ich gerade sagen. Enkeltrick, Schenkelfick.
Ja, aber
komm. Schenkelfick also, ist nichts, was ihr verwenden könntet, aber wenn ich mal ein
Album
auch mache.
Etwas,
Schenkelfick ist
fürs Alter.
Und jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr, das ist ein Wort, eins der wenigen Wörter, die ihr noch nie verwendet habt.
Ja,
völlig
zu
Unrecht, wie ich finde.
Stimmt, es wäre also, könnte in das Vokabular reinfallen. Ich habe mal von Max Gold, dem Autor, gelesen, dass er bedauert, dass es so wenig Musik von alten Leuten gibt. Er kenne einen Song, wo eine Frau morgens, wie sie ein Lied darüber singt, wie man morgens das Gebiss einsetzt und über den Tag hinweg dann langsam ein Gefühl dafür bekommt, dass es die eigenen Zähne wäre. Und wenn man ein solches Lied macht, dann könnte Schenkelfick vielleicht auch reinpassen. Also weit sind wir noch nicht. Beige. Wieso hatten das mit dem... Okay,
ja, weil
beige.
Die denken, dass wir jetzt anfangen, beige Sachen zu tragen und so. Weißt du, beige Hosen, beige Schuhe, beige Kniestrümpfe.
Beige, okay,
beige.
Natürlich auch neige, französisch für...
Neige, für Schnee.
La neige, la place rouge est vide. La neige fait le tapis. Ne, ma vide, ma guide, Nathalie.
Nathalie.
Ja, genau. Okay. Aber neige, Neige, beige, rieche, ich rieche Menschenfleisch, das beige steht mir gleich.
Jetzt letztes, senile Bettflucht.
Senil.
Senile Bettflucht, fragile.
Frigide. Senile Bettflucht, Sucht, Flucht.
Ja, wir machen was mit Sucht.
Fettsucht.
der Swoon und ich, wir haben hingeschrieben.
Viele Fettsucht.
Darf ich bei den Lyrics?
Viele Fettsucht, du senile Bettflucht.
Darf ich bei den Lyrics unten dabei, ganz klein. Wir machen dich in 12 Punkt und mich in 6 Punkt dazu.
Okay.
Weißt du?
Okay. Ja.
Warte mal. Umschlag bei Smudo. Ah, Smudo soll einen Umschlag öffnen. Ja,
hier steht ein Umschlag. Ein Umschlag. Okay. Das ist lustig, weil meine kleine Tochter verspricht sich manchmal noch, weil sie manche Sachen falsch sagt. Und
ja.
Sie sagt dann manchmal, oh, ich habe so Schnupfen, ich kann so schwer atmen.
Atmen.
Und ich denke immer, das darf man nicht sagen. Ihr nicht, ihr Kleines, heißt atmen?
Nein.
Aber atmen, ich finde es auch blöd, wenn sie 25 ist und sagt, oh, kannst du da auch durch die Nase atmen? Und dann,
irgendwann muss es ihr sagen. Ja. Aber nicht vorm Abitur.
Aber, und dann, ich sage dann immer selber, oh, ich kann hier gut atmen. Und jetzt hat sie gestern was gesagt und da musste ich dreimal nachfragen, weil das fand ich so super. Ja, wenn sie hat immer Angst vor Garagenkameras, wenn sie sieht, dann habe ich immer Angst, ich habe so Angst davor, das ist für mich ein Albtraum. Diese Bar hier, wir haben eine neue Bar für die Hotelbar, ein echter Albtraum.
Du, aber das wäre ein guter Titel für eine Bar.
Ich finde auch, es ist ein bisschen alles, es ist eher so ein Karnevalswort.
Ja.
So, ich habe also Mutprobe-Klassenfahrt. Ah ja, Mutprobe-Klassenfahrt genau aufgeschlagen, den Umschlag. Und hier kommt mir eine Praline extra entgegen. Das ist, kenne ich noch als Kind. Das war natürlich ein Fantasieheft.
Sag mal, entschuldige, warte ganz kurz. Ja. Da, könnt ihr das kurz erklären mit dem Heft? Das soll einfach eine Überraschung sein. Dass wir ein bisschen Gesprächsstoff haben. Was denken die dann, dass wir uns hier anschweigen oder was?
Nee, ich glaube, ich dachte, auch wenn die hier so Witze machen mit so Alters, so beige und ne und senile Bettflucht, wobei ja
aber
zwischen
so Frauen oben ohne mit so einem ganz kleinen roten Slip.
Und jetzt ist aber nicht so, dass ich mit 80 mir eine Praline angucken wollte, ne? Aber ich glaube, es ist einfach als Reminiszenz an damals. Oh, meine Güte, hier steht Oktober 2024. Ich dachte, es ist 1984.
Ich wollte gerade sagen, das sieht eher aus wie ein etwas älteres
Heft. Ich wusste nicht, dass es sowas noch gibt und ich sehe gerade auch, ich merke, wie ich das nicht erregend finde, wie ich das als 16-Jähriger, das kann man doch nicht machen. Das
nee, aber weißt du, die haben die Beine auseinander und haben dann so einen, die haben dann einen weißen Punkt, da wo für die einzige Stelle, für die man sich interessiert.
Interessant wäre. Ja, aber die, also ich meine, das sind noch junge Mädchen, die gehen zur Schule, haben denn die keine Abitur? Also sowas.
Ich habe euch auf Instagram verfolge ich euch natürlich und da habe ich gesehen, ein neues Album ist viel Arbeit, aber auch viel Spaß.
Ja.
Ihr habt ja jetzt im Prinzip seit, also so Insta-mäßig seit einem Jahr ist das eigentlich sozusagen im Gespräch, würde ich sagen. Obwohl es jetzt erst Anfang des Monats rausgekommen ist, so richtig.
Ich habe gerade nicht aufgepasst. Das Album ist jetzt gerade im Gespräch.
Nein, also überhaupt die Arbeit übers Album, die Vorbereitung, alles Mögliche, das ist ja ein ganz schön langer Riemen. Und jetzt seit diesem Monat ist es raus. Aber da, ihr habt jetzt euch richtig viel Zeit gelassen.
Ja, also stimmt. Wir haben jetzt, ich glaube, 6 Jahre sind es seit dem letzten Album. 6 Jahre, wenn man dann so sagt. Also früher haben wir, die erste Platte ist quasi eine Verschlimmbesserung der Demos, die wir bisher hatten. Da haben wir einfach im Studio nochmal neu aufgenommen. Oh, diese Zitronenlimo.
Was machst du denn da
die
ganze
Zeit? Aufstoßen.
Ich muss immer aufstoßen. Du musst aufstoßen von der Zitronenlimo?
Und dann mache ich eine kurze, ja, weil sie Sprudel hat. Und dann muss ich ein bisschen pausieren, damit man dann eventuell wieder schneiden kann. So.
Wir schneiden nicht.
Okay, dann halt so. Und dann hatten wir quasi das erste Album gemacht, dann waren die ganzen Demos, die wir schon hatten, einfach neu aufgenommen. Dann das zweite Album ist quasi ganz viel Material angefangen, kam gleich im nächsten Jahr das nächste Album. Und dann das dritte Album und dann plötzlich, dann haben wir ein Bild in der Öffentlichkeit, was wir vielleicht gerade rücken wollen. Dann haben wir die Songs anders gemacht, dann kommen andere Gedanken. Und dann seitdem dauert es immer länger, bis eine Platte fertig ist. Und ich glaube auch, ich meine, ich habe es auch irgendwo gelesen, dass die potenteste Zeit eines Musikers zwischen 15 und 30 liegt, so ganz grob.
Oh, das ist aber schon eine Weile her.
Ja, das hat mir mal bei der Plattenfirma jemand erzählt. Deswegen ist auch immer interessant, wenn man eine Band signed, wie alt sind die? Wenn man dann so ein bisschen hochrechnen kann, wie viel die einbringen können. Und es ist tatsächlich so, also und jetzt auch in der Musik, um was es das Fresher angeht, es ist ja nicht so, dass wir mit 40 noch wüssten, was quasi die angesagte Musik ist, und jetzt mit Mitte 50 eben auch nicht. Aber wir arbeiten da mit Produzenten zusammen, die uns ganz viel anbieten, was automatisch fresher ist, weil sie jünger sind, weil sie näher dran sind. Und wir aber unseren eigenen Geschmack benutzen und aus diesem Angebot die Sachen aussuchen, die uns kicken und machen dann mit denen etwas. Dann ist es auch so, dass beim Texteschreiben mit der Zeit, je mehr Platte wir machen, desto schwieriger ist es, sich eine neue Idee einfallen zu lassen. Hey, ich könnte einen Song machen darüber, wie wenn sie mich verlässt. Und dann haben wir schon 3 gemacht. Das ist irgendwie auch blöd.
Ich frage mich eh, wie ihr das macht. Oder wie einem immer wieder neue Blickwinkel zu neuen, zu alten Themen einfallen. Ich weiß, dass es die Arbeit ist, aber ich würde verzweifeln.
Jedenfalls ist das etwas, was uns dann umtreibt und was im Hintergrund rauschen immer dabei ist in dem normalen Alltag. Shows spielen, keine Ahnung, Sponsorverpflichtungen nachkommen und den Hobbys machen und Familie und so weiter. Im Hintergrund immer das Gefühl,
Scheiße,
Hausaufgaben machen. Und das ist das Unangenehme
Augen
dabei.
Augen aufhalten auch. Und Notizen machen? Auch Notizen machen?
Ja, die ganze Zeit eigentlich immer wieder. Was immer so, oh, guck mal, ich habe mein Telefon gar nicht hier, wo ich mir meine Notizen immer reinschreibe. Mhm. Was mir so einfällt. Irgendeinen Spruch, den ich gut gefunden habe oder irgendwas anderes Interessantes. Das reimt sich lustig, zum Beispiel Cola Zero und Côte d'Azur. Irgendwie ist das Cola Zero, Côte d'Azur, Côte d'Azur, Côte d'Azur und schreibt das so auf. Oder Alktraum. Zum Beispiel kann man ja mal aufschreiben.
Ja.
Oder solche Sachen passieren. Manchmal auch im Film, einem guten amerikanischen, US-amerikanischen Film, wo man weiß, hat ein Heer von 20 Drehbuchautoren und 5 Punchern, also die das nochmal punchen, ein Drehbuch punchen, wenn dann quasi stecken in so einem Drehbuch bestimmt so 40 Mannjahre drin Arbeit und dann sind da 2, 3 Sätze drin, bam, das kann man nicht einfach so erfinden. Sowas mal aufschreiben, ins Deutsche übersetzen. Ich kann mich erinnern, wie ich mal übersetzen wollte von dem britischen Rapper Ty, der beispielsweise verstorben ist, der hat geschrieben, everybody wants to be the best in the world, I just only want to have sex with my girl.
Oh.
Und ich dachte, das ist so eine maskuline Welt, so ein wichtiger Satz.
Ja.
Das würde ich gerne in seiner Knackigkeit übersetzen, ist mir aber nicht gelungen. Aber dadurch, dass sich die Knackigkeit, dadurch ist es ja was anderes geworden. Ich habe heute will jeder Schmock nach vorne, züchtet sich ein Koi. Ich habe keinen Bock auf Porno, ich will nur mit dir ins Heu. Übersetzt und daraus deine Idee gemacht.
Viel besser.
Und so bauen sich dann eben dann die Inspirationen zusammen, aber sie wirklich zu einem Lied zu bauen, das ist jetzt ein Lied, dieses Gefühl. Das ist nochmal eine zweite Sortierarbeit. Und das müssen wir auch zusammen machen. Ein Beispiel ist Wie weit, die aktuelle Single, da kommt dann Michi, wir haben das Sample, Wie weit, von Mia, von Miezekatz, von Mia, dieser Berliner Band, aus Hungriges Herz, sag mir, wie weit willst du gehen? Und dann dieses Soul-Sample, Miller hat das zusammengebaut, unser Produzent, wir hören das und denken, wir können machen mal einen Song, wie es wäre, man lernt sich kennen und fragt sich, wie weit will man gehen? Das ist die erste Idee vom Ideenstapel, ist deshalb eben auch ein bisschen langweilig, jeder kriegt diese Idee, wenn er das Wort Wie weit hört. Schreibt mal einen Aufsatz über Wie weit in der 6. Klasse, alle würden sowas schreiben.
Ja.
Also was macht man dann? Wir könnten ja etwas darüber schreiben, wie es ist, wenn man das alles schon erlebt hat. Also sie ist deine bessere Hälfte, aber vielleicht sind wir schon so weit, dass sie die Hälfte möchte von deinem Geld beispielsweise. Also eine Ehe, die kaputt gegangen ist. Und darüber gibt's keine Romantik. Aber wir könnten das trotzdem witzig erzählen. Und dann sind das diese Ideen. Bist du mein Leben lang meine bessere Hälfte oder greifst du irgendwann besser nach der Hälfte? Und machen daraus Pointen und bauen das so. Und dann ist es Wie weit geworden, der Titel. Und dachten wir, das ist ein Song, der unserem Alter Mitte 50 frommt. Und das braucht einfach lange.
Und das Video ist so geil. Ich meine, in dem Video habt ihr wie weit würdest du gehen ausgelegt, als wie viel würdest du an dir rumoperieren lassen, um Vermeintlichung und schön zu werden. Da ist sehr viel Gutes dabei.
Vielen Dank,
aber
das ist das Vehikel, weil wie weit würden wir in der Band gehen füreinander, für unsere Karriere? Ja. Wir würden an uns rumschnippeln lassen, damit wir alle noch gut und jung aussehen oder irgendwie die Problemzonen wegschneiden, nur um dann am Ende festzustellen, gemeinsam auf einem Boot zum Sonnenuntergang entgegen. Das reicht schon. Das ist das Bild, das hat der Regisseur gehabt, dieses Bild. Ich weiß, dass Michi den Geistesblitz hatte, mit lass doch mal was mit Schönheitschirurgie machen. Und daraus baut sich das dann.
Er wollte sich einfach nur mal kostenlos informieren.
Er ist ja auch der am wenigsten Geld ausgeben müsste.
Ja, für Michi wird es eine billige Nummer tatsächlich. Wobei, ich sag dir, wenn du einmal anfängst, ja, also haltet euch zurück, weil wenn du einmal lässt an den Augen was machen und so, dann das ist wie wenn du zu Hause die Küche renovierst und dann fällt dir plötzlich auf, wie all das Schlafzimmer und das Wohnzimmer
so
daneben aussieht, weißt du? Also wenn, dann musst du irgendwie richtig reingreifen.
Ich dachte, dass das so ist, dass du quasi, wenn du eine Küche renovierst und dann wird es aber von so einem Kumpel renoviert, ist doch ganz okay, aber nach dem 20. Mal Tür auf und zu machen, quietscht das und du, ach Mensch, ich darf vom Fachmann machen lassen sollen. Und dann muss noch mal einer kommen und wieder nachlegen und so macht man, muss man alle 10 Jahre ein bisschen was abschneiden.
So ist es auch und es quietscht dann bis zuletzt letztendlich.
Ich halte es da, bin ich auch eher Naturalist, glaube ich.
Und immer denkt man sich, eigentlich war es nicht schlecht, die Tür. Die ging halt in die falsche Richtung auf, aber es war schon eigentlich okay.
Auf jeden Fall wird es im Altenheim später so sein, wenn ich dann im Badekran hoch ins Bad gefahren werde von meinem Zivildienstleistenden. Herr Schmidt! Ja, Herr Schmidt, Sie haben ja gar keine Tätowierung! So, eher sowas. Mal sehen.
Du hast keine Tätowierung?
Ich habe keine Tätowierung. 19 haben sich alle tätowiert, das war Tätow.
Ich weiß.
Und dann habe ich mir Scherzchen
gemacht.
Aber
wir sind der Sache entkommen irgendwie und ich weiß nicht, irgendwann war man dann drüber. Ich war mal kurz vorm Nasenring.
Na, das kann Nasenring kommen und gehen. Oder?
Ja, aber das wäre, also jetzt, ich meine, wir reden nicht über solche faustgroßen Löcher, sondern einfach nur so ein kleines Ding da irgendwie.
Ein kleines Steinchen.
Das kann man sich ja auch aufkleben.
Ja, genau.
Im Ernst, weißt du? Aber nee, ich bin auch nicht tätowiert. Ich bin heilfroh. Es gibt kein Motiv, mit dem ich, also dass ich mir mit 19 hätte stechen können, mit dem ich heute noch übereinstimmen würde. Also zwischen 19 und heute ist wirklich, da ist nichts mehr, kein Stein mehr auf dem anderen. Nichts, kein Name, kein Gefühl, kein gar nichts irgendwie. Es hat sich alles verändert.
Aber das geht mir in der Tat auch so, wenn ich alte Aufnahmen von uns sehe zum Beispiel, dann denke ich, das ist eine andere Person. Also es kommt mir vor wie eine andere Person. Die ganze Fashion, wie ich aussehe, wie ich rede und so. Ja, doch, das bin ich. Ich sehe auch meine Kinder in dieser Figur.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn meine große Tochter mir im Gestus und allem ähnlich ist, denke ich mal, echt, diese Bewegung wird sogar vererbt. Das ist ja verrückt. Wie geht das denn?
Ja,
verrückt.
Ja.
Auf der anderen Seite habe ich kürzlich Ponybilder von der Kleinen gesucht, weil sie wollte sich selber auf dem Pony ausschneiden, um es dann in ein Freundesbuch von einer Freundin zu kleben. Sie ist 7. Und dann google ich mein Google Fotos und gebe dann ein Pony. Und dann kriege ich ein Bild von mir, wie ich 7 bin und auf Pony von meinem Opa gehoben werde und denke, oh fuck, ich sehe aus wie mein Opa.
Ja.
Ja.
Ich finde das, ich habe gesehen, ich laufe wie meine Mutter. Ich schlenker die Beine unten so von hinten. Das habe ich gesehen in so einem Video, in so einem offiziellen Video. Und dann dachte ich mir so, oh Gott.
Das sind keine schönen Momente. Aber weißt du, was cool ist daran? Dass du im Gegensatz zu vielen, vielen anderen dich immer über die ganze Jahrzehnte deiner Karriere immer irgendwie siehst, wie du redest, wie du dich bewegst und auch wie du alterst. Und das gibt ein anderes Gefühl für sich selber.
Ja, das stimmt wirklich. Das merkt man ja auch, wenn man überhaupt, also ich bin mir so meiner selbst bewusst, ich bin natürlich auch so professionell, auch mit Fotos. Wenn ich mit Leuten Fotos mache, die kommen ja 6-mal zurück und sagen, mein Oberarm war so dick, können wir nochmal, ich habe die Augen zu, meine Brüste sind ganz platt, können wir nochmal und so. Und ich stehe natürlich ab der ersten Sekunde immer gleich und sehe auf jedem Foto gleich aus.
Ja,
das stimmt. Und man ist sich seiner selbst da sehr, sehr bewusst.
Dass es sowas gibt, ist mir mal aufgefallen, als ich Rudi Carrell getroffen hatte vor 20 Jahren. Da war ich ein Oh Gott, Rudi Carrell, so gleich nach dem Papst, so die, eine der Schaufiguren.
Ja.
Und da gab es die ersten Digitalkameras, richtig grobes Ding. Und ich dachte, können wir ein Foto machen. Und ich mache das Foto und sehe ihn gar nicht an dabei. Und gucke mir es nachher an und dachte, was für ein professionelles Gesicht.
Ja.
Er hat sofort die Augen so zusammengekniffen und so ist es sofort, das sah aus, als wären wir die besten Kumpels. Mhm. In Wirklichkeit war es aber einfach nur zwischen 2 Schachtel Zigaretten mal kurz ein Foto gemacht.
Ja.
Wahnsinn. Da habe ich dann gesehen, es gibt sowas wie so ein Profi-Smile.
Bist du ansprechbar für Fotos? Also bist du jemand, der da offen drauf reagiert auf der Straße? Oder?
Natürlich.
Ja, oder?
Was will man denn machen? Es ist ein bisschen in der Wahrnehmung auch, wie, entschuldigen Sie bitte, wie spät ist es gerade? 13.15 Uhr. Und dann ist das Selfie gemacht.
Das stimmt übrigens wirklich. Und erklären, warum man jetzt kein Selfie machen möchte, dauert 1000-mal länger, als es einfach nur schnell machen. Und die Leute freuen sich immer so wahnsinnig.
Genau. Und manchmal mache ich es, wenn die Familie dabei ist. Die finden es immer sehr unangenehm und so. Und dann, das finde ich auch blöd. Manchmal sind auch das, wenn dann die Kinder im Hintergrund dabei sind.
Nee, Kinder müssen weg.
Und das verstehen die dann immer aber auch. Und sage ich, ja, jetzt ist gerade schlecht. Und dabei aber schon drei. Ein anderer Trick übrigens auch, ist, dass man sich wenn man in einer Großmenge von Menschen unterwegs ist, sich sehr schnell bewegt. Also wirklich schnell durch die Fußgängerzone läuft.
Nicht reagiert.
Ja, so kannst du schnell, will das jetzt nicht passieren. Aber also zum Beispiel, wenn wir am Festwissen von einem Platz zum nächsten müssen und dann kommen dann 2 unerfahrene Bodyguards mit einem, mit die aufpassen, dann laufen die so langsam und gucken, ob alle, dann haben sich alle gesehen.
Ja,
alle. Du musst aber schnell voll auf das Ding hinter dir herhetzen.
Genau.
Und wenn die den Gorilla alle sehen, dann bist du schon über alle Berge.
Ja.
Ich war bei einer Ratesendung, in einer Quiz-Sendung, wo wir eine deutsche Blondine hatten, die im arabischen Raum irgendwo ein Superstar ist. Ich weiß gar nicht, wo genau.
Ich weiß, es gibt so jemand, ja.
Und die hat da Riesenfans, Fans, die flippen alle aus, die kann dort nicht auf die Straße gehen, sie wird nur erkannt.
Ja.
Und diese Sendung hier sagt die Wahrheit, so ein Rate, wo man dann den Lügner rausfinden muss oder diejenige, die Wahrheit sagt. Und sie habe ich mit einem Satz erwischen gemeint, was machen Sie gegen zu viel Autogramme geben in der Öffentlichkeit? Und ihre Antwort war, ich bewege mich schnell. Das muss sie sein. Was sagt sonst keiner, würde auf die Idee kommen, außer er sich selber.
Da bist du im Rateteam, sag die Wahrheit, das ist so ein SWR-Format, oder?
Genau.
Ja, fantastisch. Ja, das ist toll. Freut man sich immer. So, also, 5 Zimmer mit Bad, 44.000 aufhören und fliegen. Und sind das alles Titel, wenn man sie nicht gehört hat, von denen man denkt, dass so ein Titel kann nur auf ein Album, was man macht mit über 50?
15 Mal mit Bart. Fliegen, ja, also 15 Mal mit Bart, das ist meine ganz persönliche Hip-Hop-Onkel-Nummer und das fand ich sehr lustig. Da habe ich eine Vorlage bekommen von Flo Mega, die ich dann in meine Welt gebaut habe. Der Hip-Hop-Onkel erzählt, wie es damals war. Na, Somebody, wir haben die Musik, die wir gehört haben, wir waren das. Alles begann mit einer Fahrt in der Straßenbahn, mit VVS-Tageskarte, Stiftblock ohne Masterplan, einfach ein Teenie aus dem Kaff mit einem Beanie aus dem Dach auf einer Schiene, die schaffe ich nach L.A. zu fahren. L.A. Leinfeld, ein echter Ding, wo ich mit Michi, mit Andi programmiert habe. So saßen Andi und ich am fichtenfurnierten Tisch aus Resopal und schoben Chips in den TE99-4A. So ein Mist, sagte Oma, doch sie freut sich im Grab, wir loben nix, wenn ich geschimpft ist, schon genug, wie man sagt. Genau, jetzt, doch ohne unsere Buddies wären wir schon lang verloren. Commodore 64, MS-20, Atari Commodore, BZB, Telerock, Helmut Kohl, Curtis Blow, Somebody Say Ho, wir sind die zwielichtigen zwei. So, da kommt Helmut Kohl drin vor und Curtis Blow. So eine Geschichte ist das. Und die endet natürlich mit One for the Money, Two for the Show. Drei steht nicht zur Wahl, vier ist das Quadrat, fünf Zimmer mit Bad, sechs mit Zusatzzahl und sieben Brücken führen in die Achterbahn. Ah, es war eine schöne Zeit. Das ist in allen diesen Stücken. Ne? Beim Fliegen geht es auch tatsächlich um eine neue Liebe, aber auch um die Leichtigkeit von Liebe, von langer Liebe. Also nicht verliebt sein, sondern sich lieben. Mit der Familie und so. Und was hast du noch gedacht? Also es geht immer wieder
44.000?
Auch um 44.000 ist.
Ist das Geld im Koffer oder sind es Zuschauer?
Zuschauer, das ist quasi ein Beastie Boy Style, so ein bisschen gemacht von den Lyrics her, dass man sich jetzt freut. Die Fandas haben eine neue Platte. Das ist ein klassischer Partysong. Man muss das eher hören. Das ist mehr von der Lautstärke. Der Text ist nicht Oscar würdig. Aber dann, es geht auch viel um Rückschau, wie wir da gerade hören und Betrachtung um Erinnerung, wie es war, die und aber auch im Allgemeinen wird ganz viel über Zeit gesprochen. Thomas hat einen Song über den Tod, damit endet die Platte mal als Beispiel. Und da geht's eigentlich ist Zeit das Hauptthema von einem Album, könnte man sagen.
Ja. Und trotzdem heißt es Longplayer, weil ihr seid Longplayer. Das ist echt cool. Longplayer ist ein geiles Wort, weil es ist so schwer, einen Titel zu finden. Ja. Einer, der alles zusammenfasst, 6 Jahre Arbeit und 4 Jungs und 4 Meinungen und 4 Dinge und dann wirklich sowas so auf den Punkt zu bringen,
das ist auch großartig. Ein langer Prozess. Also ich habe auch meinen Notizzettel voll mit Albumideen,
ja.
Albumtitelideen, die immer alle rausfliegen und so. Und einmal, also die erste Idee, die wir hatten, war Ü. Und das ist fürchterlich. Gut, dass wir es nicht gemacht haben. Ü40, Ü50, immer Ü. Und dann dachten wir, grafisch ist es auch schön, bis uns aufgefallen ist, dass die ersten Album hatten, das hieß Grönemeyer hat ein Album, das hieß Und das ist irgendwie überhaupt nicht gut. Außerdem ist es so ein komischer öffentlich-rechtlicher Humor.
Ja, ja.
So.
Ja.
Und dann dachten wir, nee, das muss irgendwie schlauer sein. Und ich, einen Tag vor Abgabe, wache ich morgens auf und hatte so ein Bild vor mir, wie unser Manager früher mal irgendwas erzählt hat, wir müssen 250 Longplayer verkaufen, Longplayer. Longplayer, auch wie das gesagt hatte, Longplayer. Longplayer, das ist doch, wir sind noch Player. Im Hip-Hop ist man noch ein Player, der Player vom Dienst. Longplayer. Gleichzeitig Blick auf die Schallplatte, den Longplayer. Gibt's sowas heute noch? Und gleichzeitig aber auch, wir sind das, weil es ist nämlich nicht mehr so. Ich finde, wir reden natürlich immer übers Alter, das nervt total, aber es ist nun mal so. Ich habe gedacht, jetzt ist mal Schluss mit, können die das noch machen? Wie alt dürfen die denn werden und so? Jetzt ist mal Schluss, wir sind da. Wir sind jetzt die Veteranen, wir sind fertig. Wir sind, keiner fragt, ob der Herr alt oder jung ist. Der liebe Gott ist der alte Jung. Wir sind jetzt im Pop-Olymp angekommen. Ist egal, wie alt sind die Leute im Pop-Olymp. Egal, sie sind unsterblich. Außer wir sind noch da mit unseren Leuten. Menschsein im Pop-Olymp. So, Longplayer, das ist sozusagen die ganze Idee dahinter. Und dann, wie war es denn noch? Longplayer. Oh, wir haben echt überlegt, wie man das Album illustrieren könnte.
Ja, aber da ist euch wirklich, wirklich sowas Schönes eingefallen. Es sind fast Henri Rousseau-artige, Landschaften. Was ist denn das? Das ist eine Mischung aus Afrika, Südamerika und den.
Ach so, ja, da ist übrigens eine Kapelle drauf. Das ist die Kapelle. Das ist eine Stuttgarter Kapelle.
Kapelle. Ich habe nur eine Schlange gesehen. Wo ist denn noch die Kapelle?
Im Booklet, weil ich es aufklappt oder ist die Szene drauf. Da guckt man so, das ist die Kapelle vom hier, die Cannstatter Kapelle. Und es sieht aber aus wie im Urwald gleichzeitig.
Ja, also da ist euch was gelungen, mein Lieber.
Vielen Dank.
Also, ich würde jetzt mal sagen, das war jetzt ein Gespräch, wo ich jetzt nicht besonders viele Fragen stellen musste.
Ist doch schön. Schönes Problem.
Wirklich, ich glaube, ich kriege heute nur die Hälfte vom Geld und den Rest davon kriegst du im Koffer.
Ja, freilich, den haben wir nach Hause und schmeiße ich in der Bude rum.
Ich sag Bescheid, hol den Koffer, wir sind durch. Das Mudo war heute bei uns und ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut.
Vielen Dank, ich mich auch.
Ich habe mich auch dich gewünscht.
Wie schön. Und ich sehe, du hast auch deine Waffeln zerknetet.
Ich habe auch die Waffeln gegessen und da ich manchmal sicher sein konnte, dass du noch ungefähr eine Minute redest, habe ich auch richtig viel geschafft. Ich habe richtig was weggeschafft hier beim Essen. Das ist aber gut, oder?
Das ist top.
Ah, Schmude war heute hier. Tschüss, Freunde. Und bis nächste Woche. Tschüss. Also ich bin begeistert. Ich werde mir das jetzt alles anhören, weil man sieht, dass diese Art, wie diese Jungs ihre Musik machen und wie die auch texten, das ist eine hohe Kunst.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und davon abgesehen, der hat einfach so viel tolle Sachen zu erzählen. Ich weiß gar nicht, welche Fantas uns noch fehlen. Die anderen müssen wir auch noch alle ranholen.
Ja, ich glaube, bei einigen wird es schwierig. Aber ich glaube, Thomas D. und Michi Beck, die locken wir uns nochmal ins Studio. Ja,
auf jeden Fall.
Ich werde alles geben, aber ich muss mich beeilen, weil sonst bin ich zu alt. Schön, dass ihr da wart. Nächste Woche gibt's was Neues. Ich bin gespannt, was es ist. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de.